Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute habe ich im Studio Mirjam Usbeck und ihr Satz ist Berührung in der Stille. Du bist Tänzerin. Das ist deine Essenz. Aber du hast schon gesagt, dass du das gar nicht als Kind schon angefangen hast, wie viele Tänzerinnen das ja eigentlich haben, ne? Schon, weiß ich, mit 5 oder 6 anfangen. Dein Weg geht später los, aber Tanz ist dein Hauptthema. Darum rankt sich alles. Erzähl doch mal.
Ja, also ich habe mich immer schon gerne bewegt. Also ich habe mich als Kind auch ganz viel bewegt. Ich bin ganz viel in der Gegend rumgesprungen, war ganz viel draußen in der Natur, in Bewegung und habe mich aber ganz lange Zeit auch immer danach gesehen, zu tanzen. Ich wollte das gerne machen und das hat irgendwie nicht so gut in meine Kindheit reingepasst. Und ich habe eigentlich mit Tanzen richtig als einer ernsthaften Möglichkeit, wenn man davon ernst sprechen kann, das wirklich zu lernen, das als Technik zu lernen, habe ich erst mit 18 angefangen. Also richtig spät.
Ja.
Das heißt, so eine Karriere als Balletttänzerin war damit sowieso schon kaum mehr denkbar. Und ich habe aber inzwischen die Idee, dass das eigentlich genau der richtige Weg für mich war, weil ich dadurch nämlich keine klassische Tänzerin geworden bin. Also ich habe natürlich klassischen Tanz gelernt, habe auch eine Tanzausbildung in klassischen und modernen Tanztechniken gemacht und habe aber unterwegs einfach dabei viel auf meinen Körper hören müssen. Weil der natürlich nicht so beweglich, so biegsam, so kraftvoll ist wie von einem Kind, was dann als Kind einfach schon damit loslegt. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich über den Tanz eigentlich zu Körperarbeit gekommen bin und ganz viele unterschiedliche Körperarbeiten auch kennengelernt habe. Also ich habe lange Zeit eine Weiterbildung gemacht, beziehungsweise mich damit beschäftigt, mit der Bewegungsform von Elsa Gindler. Also Elsa Gindler ist ja eine Pionierin in der Bewegung Körperarbeit. Das ist eine der Pionierinnen, auf deren Arbeit Feldenkrais beruht auch. Und habe asiatische Bewegungskünste erlernt, also Tai Chi und Qigong und Yoga. Und habe mich einfach mit diesen Sachen, die nicht nur nach außen gehen, sondern auch ganz viel nach innen gehen und auch regenerativ sind, beschäftigt. Und das mache ich auch heute immer noch.
Also das heißt, du hast eigentlich dadurch, dass du so einen späten Start hattest, die Chance, Körperarbeit ganz anders kennenzulernen, wahrzunehmen?
Ja, das war einfach eine ganz riesengroße Chance, weil im Anfang habe ich natürlich dann sehr enthusiastisch losgelegt und habe dann auch relativ schnell sofort so kleinere Probleme und Zipperlein gehabt mit meinem Körper, weil das einfach für ungeübt zum Teil sehr, sehr viel und sehr anstrengend war. Und habe dann sozusagen die Sachen, die da nicht funktioniert haben, dann über Körperarbeit wieder ausgeglichen und dadurch einen ganz schönen Zugang auch, wie man das in therapeutisches Arbeiten einbeziehen kann, also in körpertherapeutisches Arbeiten im weiteren Sinne und eben auch in psychotherapeutisches Arbeiten letztendlich.
Auch als spirituellen Weg, also Körperarbeit als spiritueller Weg, was hältst du davon?
Also für mich ist das auf jeden Fall ein spiritueller Weg. Spirituell, das Wort, das finde ich immer so schön eigentlich, weil das kommt ja von Atmen. Mhm. Spirit ist ja der Atem und Körperarbeit geht ja ohne Atmen überhaupt gar nicht. Also das Allerwichtigste ist wirklich zu atmen und zwar einzuatmen und auch wieder auszuatmen. Das heißt, da geht es darum, um den Austausch mit der Welt, um was aufzunehmen in sich und es wieder rauszugeben. Und das ist hochspirituell und wenn ich das über den Körper direkt erfahre, also die Basis eigentlich davon, Körperarbeit ist, das ist einfach spirituell.
Ja, ich frage deshalb, weil ich immer, wenn ich so Körperarbeit höre und auch Yoga und so weiter, das ist ja etwas, was wir uns aus alten oder anderen Kulturen wieder zurückgeholt haben. Mhm. Denn im Mittelalter gab es ja diese Trennung, im Hochmittelalter, also da zog ja die Körperfeindlichkeit ein und es wurde so abgetrennt, der Geist ist was anderes als der Körper und der Körper wurde geschunden und gehungert und weiß ich nicht, aus spirituellen Gründen. Und da setzte ja so eine Trennung ein von Geist und Körper, dass der Körper nicht zählt. Und ich habe so das Gefühl, wir holen uns das aber jetzt immer mehr zurück. Ja. Empfindest du das auch? Also ich meine, für dich ist ja, naja, es gab ja einen Grund, warum du mit 18 gesagt hast, ich gehe den Weg der Tänzerin.
Ja, also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das zusammengehört, dass all das, was wir über den Körper erfahren, was wir über den Körper erwirken können, einen Einfluss hat auf den Geist und all das, was wir emotional oder geistig erfahren, also Gefühle, Gedanken, dass das alles im Körper auch gespeichert ist. Also in jeder von unseren Zellen ist die ganze Information gespeichert. Also in jeder von meinen Zellen ist meine ganze Geschichte gespeichert. In deinen Zellen ist deine Geschichte gespeichert und zwar nicht nur eine körperliche Geschichte, sondern eben auch eine emotionale und eine geistige Geschichte. Und damit wird ja auch heutzutage wieder ganz viel, also das ist ja ganz, wird ja wieder ganz bekannt gemacht, dass wir ja auch dann umgekehrt über das Denken und die Emotionen auch im Körper wieder Veränderungen bewirken können. Also dieser Zusammenhang, der ist für mich einfach ganz selbstverständlich, ganz deutlich. Und ob ich jetzt nun, so wie ich sage, ich fange das an über die Körperarbeit oder andere Leute, die fangen das an über eine spirituelle, über eine geistige, über eine emotionale Arbeit, das ist eigentlich ganz egal, weil wir treffen uns dann doch immer wieder in der gleichen Essenz und zwar genau in dieser Mitte, in dieser Stille zwischen den Atemzügen.
Ach, schön. Ja, und da sind wir bei der Poesie, denn du bist nicht nur Tänzerin, also als Einzelnes gesehen, du bist auch Cantadora. Also du bist über den Körper, über die Körperarbeit in die Worte gekommen. Mhm. Die Worte haben dich begleitet, du bist in die Poesie gekommen. Erzähl doch mal, was ist denn eine Cantadora?
Okay, also eine Cantadora ist eigentlich eine Person, die Geschichten sammelt und weitergibt zu passenden Gelegenheiten. Und ich mag diesen Begriff sehr. Ich habe den in verschiedenen Büchern und Literatur gefunden und habe ganz lange mir gewünscht, mal eine echte Cantadora kennenzulernen. Und dann habe ich aber immer so viel gelesen, weil ich Worte immer schon sehr liebe. Allerdings ganz lange Zeit gelesene Worte und geschriebene Worte. Ich habe schon ganz früh immer viel geschrieben und viel gelesen. Und mit dem Erzählen, das war anfänglich für mich sehr schwierig, weil ich mich gar nicht getraut habe zu sprechen, öffentlich. Also ich bin eigentlich eher so von dem Aussprechen und aus mir rausgehen mit Worten, bin ich eigentlich eher introvertiert gewesen, ganz lange Zeit. Und dann war es so, dass ich mich in ein oder zwei Geschichten, Märchen so verliebt habe und es war mir so wichtig, diese Geschichten irgendwie in die Welt zu bringen. Und ich habe das erst über Tanz gemacht, dass ich diese Geschichten versucht habe zu tanzen. Und irgendwann habe ich gemerkt, die müssen aber erzählt werden. Und das war ein Hinweis für mich, okay, jetzt musst du mal über deinen Schatten springen und irgendwie anfangen zu sprechen. Und dann habe ich angefangen, mich mit Sprechen und Sprache auch sehr viel zu beschäftigen, habe mich da auch weitergebildet. Habe auch lange Zeit selber Stimmbildung und Sprechen unterrichtet später, weil ich ganz viel darüber gelernt habe. Mhm. Und habe dann angefangen, diese Geschichten und Märchen zu erzählen, weiterzugeben. Und was bei mir vielleicht nochmal anders ist als bei vielen anderen Märchen- oder Geschichtenerzählerinnen, ich verkörpere dann die Geschichten. Also im weiteren Sinne würde ich sagen, ich tanze die Geschichten. Es ist aber nicht so ein Tanz, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das ist nicht Dirty Dancing und das ist auch kein Schwanensee, sondern das ist einfach so, dass ich die Bilder und Atmosphären aus den Geschichten in mich einatme. Ich gehe mal wieder zurück zum Atem und dann einfach verkörpere und in meinem Körper dann wieder ausatme. Also ich werde zu diesen Figuren und erzähle das dann sozusagen sehr körperlich. Das hat sich einfach aus dieser Kombination entwickelt.
Also ich bin überzeugt davon, bei all den Märchenerzählern und Erzählerinnen, die ich inzwischen kennengelernt habe, dass wir alle unsere ganz eigene Art haben, diese alten Geschichten zu erzählen. Und das ist so eine schöne neue Wiederform, die ich kennenlerne, also dass du mit dem Körper so stark erzählst. Es ist ja aber, entspricht ja deinem Credo, dein Körper erzählt. Jetzt mit Hilfe der Worte sozusagen. Mhm. Du verbindest das miteinander. Aber ich habe ja vorhin auch in unserem Vorgespräch rausgehört, dass dir auch die Tiefe der Bedeutung, also diese Weisheit, die Märchen und Geschichten tragen, in sich tragen, dass sie dir sehr wichtig sind und du sie mittransportierst.
Ja, das ist im Grunde das, warum ich eigentlich dazu gekommen bin, zu sagen, ich erzähle Geschichten, ich gehe nach draußen und bin wirklich als Erzählerin auch unterwegs, weil diese Weisheit und diese Tiefe, die in den alten Geschichten, in den überlieferten Geschichten steckt, die ist einfach erzählenswert. Und das finde ich wichtig, das auch zu teilen. Und es gibt ganz viele Versionen von verschiedenen Märchen und Geschichten. Und ich liebe das dann natürlich auch besonders, verschiedene Versionen zu lesen und miteinander zu vergleichen. Ja. Und ich schreibe, also ich erzähle eigentlich gar keine Geschichte so, wie ich sie gelesen habe, original. Ich schreibe die alle um, dass die für mich passen.
Ich mache das auch so. Ich mache das auch ganz oft so, verstehe ich gut, weil es fühlt sich einfach manches nicht stimmig an, was so überliefert wird. Es geht dir auch so, ist ja toll.
Genau. Also ich lasse mich total gerne inspirieren von, weiß ich nicht, ich habe viel von Matriarchatsforscherinnen zum Beispiel gelesen, und ganz unterschiedliche Versionen von Geschichten und ja, und ich gucke aber dann immer wieder, welche Teile davon entsprechen mir, womit habe ich was zu tun, was berührt mich wirklich in der Tiefe. Denn was mir so viel Freude daran macht, ist eben auch dann zu sehen, wie die Augen von den Kindern und Erwachsenen anfangen zu leuchten. Also ich erzähle hauptsächlich für Erwachsene, in Ausnahmefällen für Kinder. Aber die meisten Geschichten erzähle ich eigentlich für die Kinder in den Erwachsenen. Und wenn ich dann sehe, dass diese Augen anfangen so pling toll, zu leuchten und zu sprühen. Ja. Und das ist, es ist einfach so, wenn ich mich selber mit was berühren kann, kann ich andere berühren, sonst geht das nicht. Und deswegen schreibe ich die Geschichten um, so dass sie mich auch berühren.
Ja, genau. Also da sind wir absolut einer Meinung. Das sehe ich ganz genauso. Deswegen sind wir auch alle so unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Gefäße für diese Geschichten sind. Und wir auch unsere Zuhörer haben, die für dein Thema passen, kommen zu dir, die für mein Thema passen, kommen zu mir oder. Und ich sehe das so, dass diese alten Geschichten, wir sind ja Botschafter. Mhm. Wir tragen ja eine uralte Weisheit und transportieren sie in diese heutige Zeit. Mhm. Und wie geht's dir eigentlich damit? Ich habe oft das Gefühl, der Raum, wieder jemanden erzählen zu hören, ist noch recht klein. Also wie geht's dir damit? Wie wird das aufgenommen, wenn du sagst, ich erzähle?
Ja. Also ich empfinde das auch eigentlich als eine Nische. Also die Räume, die ich dann öffne, die sind sehr groß. Und die Menschen, die das sich anhören, sind auch oft sehr tief berührt. Ich erzähle ja auch zum Beispiel nicht nur Märchen und Geschichten, die überliefert sind. Ich nehme auch Literatur, Dichter, Borchardt, Rilke und so weiter. Und ich habe den Eindruck, dass es wirklich nicht für alle Leute ist. Es ist wirklich ein relativ kleiner Kreis noch von Menschen, die darauf Lust haben, denn es ist ganz oft so, dass die Leute eben unterhalten werden wollen. Und ich habe eigentlich, es klingt jetzt doof, kein Interesse, die Leute nur zu unterhalten,
ja, verstehe ich,
sondern
total,
ich habe ein Interesse daran, die Leute zu berühren.
Genau, genau.
Und dafür ist dieser Raum nicht so groß, weil wenn man sich berühren lässt, dann begibt man sich ja in Gefahr.
Genau.
Dann begibt man sich ja in Gefahr, dass man sich anders sieht selber, dass man vielleicht was in seinem Leben verändern möchte, dass man vielleicht erinnert wird an Kindheitsträume, an Sachen, die man immer schon mal machen wollte, und muss sich dann damit auseinandersetzen, dass es vielleicht schmerzhaft ist, das nicht zu tun. Oder dass es vielleicht bedeuten könnte, aus seiner Komfortzone rauszugehen, um etwas zu verändern.
Genau. Das ist für mich aber der ursprüngliche Sinn der Erzähler, der alten Barden und Bardinnen, genau das zu tun. Eigentlich ist das unsere Aufgabe, Menschen zu berühren mit dem, wofür wir da sind, was wir können.
Ja, genau. Es geht mir ganz viel auch um diese Berührung. Berührung von Menschen, habe ich vorhin gesagt, Berührung in der Stille.
Genau.
Als eine Essenz von dem, was ich tue, was ich gerne tue, was ich liebe. Und ich glaube eben auch, dass genau die Geschichtenerzähler im Grunde eine ganz therapeutische Wirkung auch auf Menschen haben. Oder es begleitet einfach durchs Leben. Es hilft einfach wieder, sich an Räume zu erinnern, die verloren gegangen sind. Verschüttete Räume, Bilder, Geschichten aus der Kindheit, verschüttete vielleicht Sachen, die gar nicht aus dieser Welt kommen, sondern einfach kollektive Erinnerungen oder Erinnerungen an irgendwelche Ereignisse, zu denen man mit dem normalen Verstand keinen Zugang hat. Und das sind genau diese Bereiche, die ich suche und die ich auch versuche zu vermitteln. Also nicht nur im Erzählen von Geschichten, das ist einfach ein Bereich, in dem ich da hinkomme. Ich versuche aber noch auch Menschen auf andere Weise an diese Räume wieder ranzuführen oder diese Räume zu öffnen, in denen das möglich ist, sich das auch anzuschauen.
Hast du das Gefühl, oder wie geht's dir damit, diese Gesellschaft, in der wir gerade leben, ist ja wenig poetisch und wenig, wie soll ich sagen, still. Hast du das Gefühl, dass deine Arbeit aber auch gesellschaftlich eine Wirkung hat? Also, dass sie die Welt verändert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin davon überzeugt, dass jeder kleine Schritt von auch nur einer einzelnen Person, die wieder zu sich selber zurückgeht, die Welt ein bisschen verändert. Also meine Politik ist nicht, ins Außen zu gehen und zu sagen, wir müssen dies oder das, oder sondern mir geht es wirklich darum, in sich selber zu gucken, in sich selber diese brachliegenden Sachen zu öffnen, zu heilen. Und ich glaube, dass das eine politische Wirkung hat und dass das eine viel größere Wirkung hat als jede Demonstration oder als irgendwelche anderen Dinge. Also wirklich in sich selber zu gucken. Weil ich glaube, wenn jeder Mensch in seiner Essenz ist, sich berühren lässt und wirklich seine Träume lebt, dann hat er das gar nicht mehr nötig, sich über andere Leute zu ärgern oder andere Leute anzugreifen.
Es ist auf jeden Fall ein Weg, um Frieden zu schaffen, Frieden in sich selbst zu suchen, zu finden, auszudrücken. Ja, du hast vorhin was Lustiges erzählt, du hast auch Akrobatik gemacht. Also du bist eine sehr tiefgründige Frau, aber es kann auch spaßig bei dir zugehen. Mhm. Erzähl das doch nochmal mit dem Handstand oder Kopfstand und dann.
Ach so, ja, das ging hier um dieses Mikrofon, was hier ja so einen kleinen Sender hat. Und früher bin ich dann auch immer mal aufgetreten, habe mal so einen Handstand auf der Bühne gemacht und dann ist mir dieses Mikrofon einfach rausgefallen und die Batterie rollte über die Bühne und die Stimmung war dann gleich sehr locker und heiter.
Ja, die Fehler haben auch so ihren Charme, ne?
Ja, Fehlerkultur ist wichtig.
Ja, genau. Du schreibst auch die Geschichten oder mit deinen Klienten die Geschichten oder ihre Geschichten. Erzähl das doch nochmal, was du da
jetzt
machst.
Jetzt muss ich kurz, du hast gesagt Klienten, aber.
Naja, jeder sagt es anders. Also ja, Patienten sind sicher nicht.
Also ich arbeite einfach auch als Coach, nicht nur als.
Das meinte ich
genau,
ja, dass
nicht deine. Nur als Geschichtenerzählerin.
Wie nennst du die Menschen denn?
Ich nenne
die
schon
zu dir
Klienten.
Das heißt auch Klienten.
Passt schon, ja. Genau. Passte nur jetzt nur nicht zu Märchenerzählerin, deswegen.
Na, okay, aber für mich passt es schon, weil du ja da auch Geschichten erzählst.
Das stimmt.
Ja,
das stimmt,
beide sind uns ja einig, dass Märchen eine tiefe Weisheitskraft haben und deswegen war das für mich jetzt eins, also die alten Geschichten und die aktuellen alltäglichen Geschichten der Menschen, die du begleitest.
Ja, genau. Also ich begleite als Coach Menschen und ich versuche auch mit den Menschen dann in Einzelgesprächen die zu unterstützen, einfach an ihre Essenz, an ihr Inneres, an ihr eigentliches Wesen zu kommen. Unterstütze sie zum einen, das zu finden und zum anderen auch dann natürlich Wege zu finden, wie sie das leben können, wie sie das ausdrücken können. Und das unterstütze ich natürlich auch ganz häufig mit Geschichten. Klar, dass ich dann auch zu vielen Situationen fallen mir dann passende Geschichten ein und die erzähle ich dann schon auch mal, weil durch diese viele Beschäftigung mit diesen ganzen Archetypen, mit diesen ganzen Sachen, ist mir schon klar geworden, dass es auch einfach diese Muster sind in den Geschichten einfach auch enthalten. Und die benutze ich dafür sehr, sehr gerne auch. Ja, klar.
Die sind ja auch fantastisch als wie Figuren kann man sie ja bewegen, ja diese Archetypen in den Märchen. Ja. Mir fiel jetzt in der Herfahrt ein, der Meisterdieb, eine Geschichte, die ich sehr liebe, von den Grimms. Ich weiß, das ist, du erzählst nicht so viel Grimm, hast du vorhin erzählt?
Grimm erzähle ich kaum eigentlich.
Macht ja auch nichts, aber für mich ist es gerade so präsent. Und wie politisch eigentlich dieses Märchen ist, weil der Meisterdieb einfach immer wieder den Grafen, der über allem steht, austrickst und vorführt.
Ja.
Hochaktuell.
Ja, also die sind alle hochaktuell im Grunde. Man muss sich eben einfach wirklich diese Muster bewusst machen, die da drin sind. Und dann ist das jedes Mal klar, da finden wir überall Parallelen. Da muss man sich nur mal umgucken und schon sieht man überall Meisterdiebe
zum
und Grafen.
Ja, genau.
Ich rede mal ohne Faden weiter. Weil ich nämlich einfach auch gerne noch sagen möchte, dass ich natürlich diese Märchen nutze und die Geschichten nutze, auch im Coaching. Und abgesehen davon arbeite ich natürlich auch wirklich damit, mit diesen Rollen, mit diesen Figuren, im weiteren Sinne mit dieser Heldenreise auch, wer jemand eigentlich wirklich ist. Und dazu gehört allerhand mit dazu. Und da nehme ich natürlich zu Hilfe auch gerne ganz moderne Tools. Ich arbeite mit einem Persönlichkeitstest auch, den dann Menschen machen können. Und auch anhand dieser Auswertungen kann man dann ganz gut rausfinden, in welchem Muster, in welchem Modus ist eigentlich jemand und was sind dann die Möglichkeiten, was jemand machen kann. Also weil viele Leute sich ja so festfahren in bestimmten Situationen und denken, irgendwann, das hängt mit ihnen zusammen und sie sind nicht richtig, so wie die Helden im Märchen ja im Grunde auch. Die landen dann in irgendwelchen dunklen Kammern oder als Schweinehirten oder so und haben einfach nur noch nicht ihren richtigen Platz gefunden. Und das, finde ich, ist auch noch was ganz Schönes, was man dann so parallel auch setzen kann, wenn man mit Leuten guckt, wer sind die denn eigentlich? Sind die denn am richtigen Platz oder gehören die vielleicht woanders hin?
Ja, also du guckst anhand der Heldenreise, an welcher Stelle sie gerade auf ihrer Reise sind, ja?
Da gucke ich auf jeden Fall, an welcher Stelle die auf ihrer Reise sind und eben nochmal mit Hilfe von diesem Persönlichkeitstest, mit diesem Tool, eben auch, wer sie eigentlich sind. Mhm. Sind sie eher der Meisterdieb oder sind sie eher der Graf?
Ja.
Oder sind sie eher der Prinz, die Prinzessin? Mhm. Ja, und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz hilfreich, da auch unterstützend zu schauen, okay, wie komme ich denn jetzt an den richtigen Platz?
Ja, und mit den Archetypen bist du ja in einem psychotherapeutischen Feld. C.G. Jung hat ja die quasi erstmal verdeutlicht. Das ist ja eine allgemein, sagen wir mal, bekannte, akzeptierte Art, auch mit Archetypen zu arbeiten. Und trotzdem kennen sie viele nicht, was ja echt wirklich interessant ist, wenn man mal sagt, der Archetyp, was ist das, was ist das? Das ist wunderschön in den Märchen zu finden. Und wenn man überlegt, wie alt die sind, wie alt diese Geschichten sind, wie ist das eigentlich mit den Menschen, die du begleitest, wenn du sagst, ich arbeite da mit Märchen oder mit alten Geschichten? Musst du da manchmal erst öffnen dafür? Ist da wie gehen die damit um, wenn du das so anbietest?
Also ich biete das nicht jedem an. Ich biete das nur an, wenn ich in einer Situation den Eindruck habe, das könnte passen. Und ich arbeite nicht immer mit alten Geschichten. Ich arbeite manchmal auch mit so ganz, ja, wobei das sind auch alte Geschichten, aber nicht aus unserer Kultur. Ich arbeite viel mit diesen Zen-Weisheiten, mit diesen asiatischen Geschichten, weil ich ja auch in diesem asiatischen Bereich mich ein bisschen weitergebildet habe. Mhm. Und ich frage die Leute einfach, möchtest du mal eine Geschichte hören? Und dann erzähle ich die Geschichte und dann sprechen wir drüber. Nicht so, dass ich das... dass ich jemandem das aufzwinge oder jemanden dazu bringe, jetzt unbedingt das machen zu wollen, sondern manchmal, das ist wie so eine Intuition, das kommt dann einfach. Also damit arbeite ich eher sehr intuitiv. Und wenn meine Intuition das dann hervorbringt, dann passt es meistens. Ja. Also ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass jemand das abgelehnt hätte oder so. Mhm. Aber das ist natürlich auch diese Sache, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass immer die Leute auch zu einem kommen, für die das auch passend ist, die das auch brauchen.
Ja, absolut,
also das ist ja eigentlich bekannt.
Ja.
Sonst hätten wir uns ja jetzt hier auch nicht getroffen.
Genau. Genau. Ja, also ich finde es wunderbar. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich genieße das sehr, mit Menschen hier zusammenzutreffen, die auch so eine poetische Ader haben und ich finde, das Leben kann mehr Poesie gebrauchen, mehr die stillen Töne. Und da kommen wir nochmal auf diesen wunderschönen Satz, Berührung in der Stille. So zum Abschluss, um es rund zu machen, was ist für dich Stille?
Stille, das ist einfach der Raum, in dem jemand mit sich selber sein kann. Und der Raum, in dem gleichzeitig, wenn man mit sich selber ist, man auch mit dem Ganzen verbunden ist.
Dankeschön, das ist wieder ein Gänsehautsatz. Vielen Dank, dass du hier bei mir deine Geschichte erzählt hast. Geschichtenerzählerin Cantadora. Ich wünsche dir noch viele wunderschöne Geschichten in deinem Leben und wunderbare Tänze. Und vielen Dank.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Das war's für heute. Neue Horizonte mit Mirjam Usbeck. Berührung in der Stille. Und Stille ist der Ort, wo wir selbst sind, verbunden mit allem. Damit endet es heute mit diesem wunderschönen Impuls. Unterstützt nur Wieso und macht es euch gut.